D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz.
Premiere hier in Dein Sonntag. Ab heute gibt's hier Netzbasteln und zwar jeden zweiten Sonntag. Netzbasteln, das kennt ihr von einer Stunde Netz, früher am Mittwochabend. Da ist es fast 2 Jahre gelaufen, 44 Ausgaben mit Bastelprofi Moritz Metz. Da hat er zum Beispiel Chilis angepflanzt oder eine Drohne gebaut, Bier gebraut oder ein Fahrrad mit eingebauter Minibar erschaffen oder einen beheizten Schal. Immer zusammen mit nerdigen und verrückten Experten an seiner Seite. Also ab jetzt bastelt Moritz hier in Dein Sonntag jeden zweiten Sonntag und Moritz ist uns jetzt zugeschaltet aus seiner Bastelbürogemeinschaft in Berlin. Moin Moritz.
Hallo.
Heute geht's um nichts weniger als die Dunkelheit zu besiegen.
Ja, das ist tatsächlich so. Ihr kennt das ja im Winter, da ist es auf der Straße oft grau und dunkel und nicht nur da, sondern auch im Gemüt. Die Menschen werden tendenziell ein bisschen depressiver. Es gibt ja die sogenannte saisonal abhängige Depression, die SAD, SAD. Und unser Körper braucht tatsächlich das Sonnenlicht, um wach zu werden, um konzentriert zu sein und um gut gelaunt zu sein. Man kann das auch über den Tag so verfolgen, dass man tagsüber eben aktiver und besser leistungsfähiger ist und so weiter. Und ich dachte mir deswegen, um in unserem Büro, wo es meistens relativ duster ist, ein bisschen mehr Licht zu schaffen, baue ich eine hängende Deckenfluterlampe mit Tageslichtanteil aus energiesparenden LED-Lampen und einer 5 € Edelstahlschüssel.
Okay, eine Deckenfluterlampe mit Tageslichtanteil. Okay, erklär doch mal ein bisschen genauer. Was ist das Projekt und ja, warum brauchst du jetzt dringend so eine Lampe?
Ja, also bei uns in unserem Büro haben wir nur so eine Glühbirne an der Decke hängen. Die macht sehr gemütliches Licht, aber das reicht eben nicht aus, wenn man konzentriert arbeiten möchte. Und diese Glühbirne finde ich aber eigentlich gut. Es ist so eine mit einem goldenen Reflektor nach unten. Das heißt, sie strahlt eigentlich wieder nur nach oben an die Decke und macht dann eben so ein schönes passives Licht. Das macht den Raum größer und das Licht wirkt weicher und ich stehe ziemlich auf diese passive Beleuchtung. Mhm. Und ich dachte, wie könnte man das Ganze energiesparender und gleichzeitig heller bauen? Und dann dachte ich, ich baue das jetzt mal in groß und habe dann eben so eine Edelstahlschüssel genommen. Die ist so 37 Zentimeter groß, so eine große Salatschüssel für die ganze Familie. Und die soll sozusagen die Funktion erfüllen von einem dieser Deckenfluter. Die kennt man doch so von Ikea, diese potthässlichen Stehlampen,
ja, klar,
die auf die Decke lasern und die echt, wie gesagt, schönes Licht machen eigentlich, aber wahnsinnig viel Strom verbrauchen und eben auch nicht so richtig nah dran sind am Sonnenlicht, also eben mit dieser eher kalten Lichtfarbe. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ich wollte jedenfalls LEDs verwenden.
Mhm. Das heißt, du fängst jetzt quasi an zu basteln, Vorbereitung, brauchst du erstmal einen Plan, welches Material hast du besorgt?
Genau, also ich hatte schon diese riesige Gemüseschüssel eben aus Edelstahl, die scheppert schon noch so ein bisschen.
Früher Salat
wir
drin,
so,
ja.
Schon mal Salat drin gewesen, aber auch schon Knoblauch. Man kann nämlich mit 2 Edelstahlschüsseln Knoblauch schälen. Das haben wir in der allerersten Netzbastelausgabe vor fast 2 Jahren ausprobiert. Dazu aber jetzt nicht. Dann habe ich Kabel besorgt, ein einfaches Montagekabel und zum Aufhängen dieser ganzen Sache noch ein schönes textilummanteltes Kabel. Das sieht so hübsch aus in die Radiowissen-Grün. Mhm. Gab es wie viele andere Sachen auch im Netz. Dann habe ich noch so Klemmen besorgt, so ähnlich wie Lüsterklemmen, aber besser. Dann habe ich 2 Platten Plexiglas bestellt, damit die Lampe nicht zustaubt und das Licht auch ein bisschen milchiger wird, dann kann man die auch ein bisschen mehr so in den Raum richten, ohne dass es blendet. Mhm. Dann habe ich bei den Birnen eben LEDs gewählt, weil die weniger Strom verbrauchen, im Gegensatz zu diesen normalen alten Glühbirnen, die ja ungefähr 95% ihrer Energie in Wärme abgeben und man die deswegen auch Heatballs nennt. Naja, und die LEDs werden nicht so heiß, die halten länger, sparen viel mehr Strom, auch nochmal mehr Strom als Energiesparlampen oder Leuchtstoffröhren. Außerdem haben diese Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen auch immer Quecksilber drin, das wollte ich nicht.
Mhm.
Also habe ich so eben diese Retrofit-Lampen genommen, LEDs. Das heißt, die haben diesen E27-Sockel. Das ist der ganz normale Glühbirnen-Sockel zum Reinschrauben.
Okay.
Die gehen also auch notfalls noch woanders, diese Glühbirnen, falls ich sie in der Lampe nicht mehr verwenden will.
Mhm.
Und was ich da interessant fand, dieses E von diesem E27-Sockel, das steht für Thomas Edison.
Ach,
der hat ja nicht nur die Glühbirne erfunden, sondern auch vor 134 Jahren diesen Schraubsockel. Und den gibt es heute immer noch. Genau dieser Sockel, den wir heute alle zu Hause haben, immer noch.
Okay, wir reden gerade erst kurz und ich habe schon 2 Sachen gelernt. Heatballs, habe ich noch nie vorher gehört, ja. Und den Edison-Sockel, da steht das E für, ja. So, wenn ich jetzt in so einen Laden gehe, weiß nicht, in so ein schwedisches Möbelhaus zum Beispiel oder halt in den Baumarkt und gucke mir da die Lampen an. Auch LED-Lampen mit diesem E27-Sockel, da gibt es wahnsinnig viele verschiedene. Was sind denn da die Unterschiede und worauf sollte man achten, wenn man sich so ein Ding kauft?
Also es ist ja wirklich mittlerweile ein riesiger Markt. Die Technik schreitet da auch mit 7 Meilenschritten voran. Neu sind jetzt zum Beispiel gerade diese Retro-Lampen, die klar sind und innen sind dann sowieso Glühdrähte von Thomas Edison vor 100 Jahren, aber eben auch aus LEDs, die sollen für mehr Gemütlichkeit sorgen. Mhm. Wichtig ist aber bei den LED-Lampen, dass die ja oft früher, deswegen hatten die auch einen schlechten Ruf, oft so kaltes, ungemütliches Licht gemacht haben. Mhm. Und dieses Licht lässt sich messen in 2 verschiedenen Werten. Das eine ist die Lichttemperatur, das ist auch Kelvin in der Maßeinheit.
Okay.
Und da geht es eher darum, ob das Licht eher gelblich oder eher bläulich ist. Also zum Beispiel eine Kerze, die hat 1500 Kelvin und Tageslicht an einem grauen Tag, was ja auch meistens sehr so hell und aber auch eher bläulich ist, an so einem nebligen Tag, hat mindestens 6500 Kelvin.
Okay.
Zwischendrin gibt es dann so Glühbirnen, die haben so 2700 Kelvin. Das ist so dieses Warmweiß, was man so zu Hause gerne hat. Das ist nämlich so ein bisschen wärmlich, erinnert ans Lagerfeuer von vor mehr als 100 Jahren. Und dann gibt es aber auch für Büros eher so dieses klassische Arbeitslicht. Das hat dann so 4000 Kelvin. Das ist dann schon so ein bisschen weißer oder bläulicher, kann man eben auch nehmen. Die Mittagssonne hat 5500 Kelvin. Es gibt da eben so verschiedene Abstufungen und ich habe eben dieses Neutralweiß genommen, weil das einerseits schon ein bisschen mehr an den Tag erinnert, was man ja im Winter gut gebrauchen kann.
Ja, absolut.
Und weil es aber auch nicht zu aggressiv bläulich ist, es gibt da eben auch diese Tageslichttherapielampen, da kann man sich davor setzen, die haben dann mindestens 6500 Kelvin.
Ach, schön.
Naja,
schön.
Also, bei den LEDs ist ansonsten noch wichtig der Farbwiedergabeindex, das heißt auch CRI oder RA, das steht auch meistens drauf und die alten LEDs hatten nicht so gute Werte da. Die neuen können Farben sehr originalgetreu wiedergeben und haben dann so über 80 oder vielleicht auch 90 RA. Da sollte man also auch drauf achten, wenn man sich das anguckt. Im Netz gibt es da besonders gute LEDs, günstiger als im Baumarkt zu kaufen. Mhm. Und dann gibt es noch die Helligkeit in Lumen oder Lux. Das eine ist der Lichtstrom und das andere ist, wie viel Licht dann wirklich ankommt. Und naja, ich habe dann halt 4 LEDs, solche Teile mit E27-Sockel genommen. Die haben einen Lichtstrom zusammen von 4.500 Lumen, das ist schon ganz ordentlich und eben eher so kaltweiß.
Also eine ganze Menge Abkürzungen, auf die man achten muss, aber es soll ja hinterher auch gut aussehen. Die neue Netzbastelstunde hier in der Sonntag. Wir bauen heute eine sehr helle Deckenlampe aus LEDs in einer Salatschüssel. Jetzt haben wir erstmal alle Zutaten für die Salatschüssel zusammengestellt. Fotos von dem ganzen Projekt gibt es übrigens auf deradiowissen.de. Könnt ihr schon mal drauf surfen und gleich geht's ans Basteln.
Deradiowissen, dein Sonntag.
Jeden zweiten Sonntag wird jetzt hier ab sofort immer genetzbastelt in deinen Sonntag. Und unser Bastel-Brother Moritz Metz, der baut heute eine hängende LED-Deckenfluterlampe mit Tageslichtanteil, so heißt das Teil, ja. Und die soll im Büro, in deinem Büro, die Augen schonen und die Laune heben mit ein bisschen schönem, hellem Licht. Das Zubehör, das hattest du schon. Was sind denn jetzt so die nächsten Arbeitsschritte?
Also ich habe angefangen damit, die Elektrik vorzubereiten. Also ich habe 4 so Lampenfassungen gekauft zum Anschrauben, in die später Birnen reingeschraubt werden. Die musste man erstmal verkabeln und dazu musste man also erstmal abisolieren. Das heißt, diese weiße Hülle von so einem Stromkabel am Ende befreien, abmachen und dann nochmal die kleinen Adern auch abisolieren und die Kupferenden freilegen. Und das hat wahrscheinlich jeder, der schon mal zu Hause eine Lampe installiert hat, auch gemacht. Mhm. Und das nervt meistens. Man schneidet dann da immer so ein bisschen daneben und dann ist das Kabel angekippt. Und
oder man schneidet alles zusammen ab oder dann muss man wieder von vorne anfangen, dann ist die eine Seite kürzer und die andere Seite länger und so weiter. Ja, ja.
Kann es alles geben, ganz furchtbar. Und da habe ich ein praktisches Werkzeug gefunden, eine automatische Abisolierzange. Und das klang so. Es war lange so eine Art Horrorszenario, das Abisolieren von Kabeln, weil immer dabei was schief ging. Ich habe hier so ein zweiadriges, relativ langes Kabel, mit dem ich die einzelnen Fassungen dann an den Verteiler im Inneren der Schüssel anschließe und dieses Kabel, da muss ich ja dann immer die inneren Litzen freilegen. Das ist ja ummantelt mit einer weißen Hülle. Und zum Glück habe ich jetzt hier diese tolle Abisolierzange. Die macht das eigentlich ganz automatisch. Die setzt man drauf und die zieht dann mit ihren Greifern einfach die Kabellitzen ab. Das ist total praktisch. Früher habe ich das immer viel mehr mit dem Cuttermesser gemacht und dann ist es verrutscht oder dann ist das innere Kabel angeschnitten worden. So geht es eigentlich jetzt ganz einfach, aber ich brauche 4 Stück von diesen Kabeln.
Das ist ein schönes Geräusch, dieses Klack, Klack. Das spricht irgendwas in mir an, mein Ordnungstrieb.
Ja.
Klingt ein bisschen wie ein Tacker.
Das ist ein sehr schönes, kompetentes Werkzeug. Lassen wir es noch ein bisschen weiter hinten im Hintergrund, das Geräusch. Es ist auf jeden Fall so, dass ja dann die Stromkabel verschiedene Farben haben, damit man sie wiedererkennt.
Klar.
Es gibt den gelb-grünen Schutzleiter, der ist wichtig, damit man keinen Stromschlag kriegt. Dann ist der Nullleiter und der ist meistens blau oder grau. Und das schwarze oder braune Kabel, das ist die Phase. Und die, wenn man daran langt, dann kann man auf jeden Fall sehr leicht einen Stromschlag kriegen. Das kann dann auch wirklich lebensgefährlich sein.
Ich hoffe, da sprichst du jetzt nicht aus eigener Erfahrung.
Doch, mir ist es tatsächlich schon zweimal passiert.
Oh nein.
Und beide Male habe ich einen wirklich meterweiten Satz gemacht. Ich war froh, dass ich nicht auf einer Leiter stand. Das wäre dann wirklich, hätte ich mir nur den Hals gebrochen. Man kann aber auch am Draht kleben bleiben. Also es fährt so durch den ganzen Körper. Und wenn es nicht aufhört, weil man am Draht kleben bleibt, muss es noch furchtbarer sein. Und man kann dann Leute, die am Draht kleben bleiben, mit einem Stück Holz oder irgendwas anderem, was isoliert ist, also keinen Strom leitet, von diesem Draht abschlagen. Also das ist wirklich so, dass man dann da physikalisch dranhängt. Oft verhindert aber das gelb-grüne Kabel solche Fälle und dann springt die Sicherung schnell raus, wenn man so einen FI-Schalter hat, bevor man sich ernsthaft wehtut. Das führt keinen Strom selber, es ist nur sozusagen zur Sicherheit da, weil dann ein Kurzschluss dann entsteht. Die Fassung hier in meinem Fall, die hatte nur zwei Anschlüsse und da konnte ich dann den Schutzleiter weglassen, weil die gut isoliert ist. Schutzisoliert heißt das wiederum. Und dann habe ich die Kabel miteinander verbunden. Da gibt es ja dann immer diese Lüsterklemmen, diese Riegel mit diesen Schraubdingern, die sind ja auch ganz furchtbar fummelig und
nervig. Wo man
nervig
so einen Mini-Schraubzieher verbraucht und genau, der rutscht immer raus und so, ja.
Genau, das ist auch nervig. Da habe ich sogenannte Vego-Klemmen genommen. Die sind ganz toll. Mit denen kann man auch das Zusammenklemmen, es geht viel schneller, die sind sicherer und kosten auch nicht so wahnsinnig viel. Kann man sich auch im Netz bestellen. Die steckt man einfach rein, festklappen, zack, fertig. Das ist ziemlich gut. Mhm. Man sollte natürlich trotzdem auch immer darauf achten, dass der offene Draht dann nirgendwo rausschaut.
Klar.
Und man sieht diese Vego-Klemmen auch auf den Fotos von der Lampe.
So, das waren jetzt die vier Lampenfassungen. Die hast du jetzt verkabelt. Wie hast du die jetzt in der Schale befestigt?
Da habe ich dann in die Metalllampe kleine Löcher gebohrt und dann so M3-Schrauben rangenommen, das Ganze angeschraubt. Und weil die Schale aus Edelstahl ist, dachte ich, es könnte schwierig werden, aber mir ist nur ein Bohrer abgebrochen. Und das Ganze habe ich dann...
Nur einer.
Das war auf dem Balkon, da konnte man die ganze Sauerei machen. Das ist auch, der ist nicht in mein Auge gesprungen oder so, dieser kleine Bohrer.
Na Gott sei Dank.
Das Ganze habe ich dann mit dem großen Kabel, mit diesem Textilkabel, das den Strom anliefert, an die einzelnen Birnen verbunden, wieder mit so Vego-Klemmen, das hat dann noch Zugentlastung, weil die ganze Lampe an diesem Kabel dran hängt.
Ja, und dann brauchst du noch den Deckel, ne?
Genau, den habe ich aus Plexiglas hergestellt. Das waren zwei so Platten, rechteckig. Und dann habe ich die mit der Stichsäge gesägt. Und das war dann wieder auf dem Balkon. So, ich bin wieder auf dem Balkon, diesem Hafen des Schmutzes, wo man eben dann auch mal ein bisschen gröberen Arbeiten machen kann. Und jetzt habe ich eine Stichsäge dabei mit einem Kreissägeadapter und zwei Stück Plexiglas-Plastikplatte. So klingt die ungefähr und die will ich jetzt mit dieser Stichsäge rundschneiden mit einem Kreis von 37,5 cm. Das ist der bisher schwierigste Teil der Arbeit. Mal gucken, ob es gelingt mit dieser lauten Stichsäge. Shit.
Das ist gesplittert. Fürchterliches Geräusch.
Fürchterliches Geräusch. Mir klingeln auch immer noch ein bisschen die Ohren. Ich hätte einen Ohrenschützer aufsetzen sollen. Und es hat mich...
Das klingt jetzt schon so ein bisschen mehr, als würde das jetzt besser funktionieren als beim ersten Versuch.
Genau, da hat es dann tatsächlich besser funktioniert und ich habe dann mit Geduld und Ruhe und ein bisschen Festhalten geschafft, dass dann so ein rundes Stück Plexiglas eben mit 37,5 cm entstanden ist, was ich dann auf die Lampe drauf geschraubt habe. Es ist in zwei Teilen. Und dann habe ich da ein Loch reingebohrt und jetzt sieht es nicht perfekt und ganz schön aus, weil es gibt so einen kleinen Sprung und an einer Stelle ist es nicht ganz rund. Aber
naja.
Wenn ich hier diese Lampe nehme... dann ist es schon in Ordnung, ist ja nur eine Lampe.
Aber eine besonders helle, ein besonders heller Deckenstrahler, eine Lampe für die düsteren Wintertage. Die Netz basteln wir heute hier in Dein Sonntag. Fotos und Links gibt es natürlich auf deradiowissen.de und gleich kommt natürlich der ganz besondere Zaubermoment. Wir schließen diese Lampe an.
Deradiowissen, Dein Sonntag.
Wir netzbasteln eine LED-Lampe heute hier in Deinen Sonntag, wie eine dieser 90er-Jahre-Deckenfluter, aber energiesparend und zum Aufhängen. Und die wollen wir jetzt natürlich auch ausprobieren. Moritz Metz ist mir zugeschaltet aus seinem Bastelbüro in Berlin. Wenn man die Lampe jetzt anschließt an die Decke oder an die Wand, wenn da jetzt nur irgendwie so zwei, drei Drähte aus der Wand kommen, was muss ich denn jetzt beachten, damit die dann da auch irgendwie erstens richtig dran ist und vielleicht dann auch hält und leuchtet?
Naja, es ist wieder so ähnlich eben bei dieser Lampe, wie wenn man ansonsten aus dem Möbelhaus eine Lampe anschließt. Man hat diese drei Drähte, den braunen, den blauen und den gelb-grünen und in umgekehrter Reihenfolge, also erst gelb-grün und so weiter, schließt man sie an. Und es gibt dann diese fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik, die man behandeln, die man beachten muss. Die habe ich jetzt auch nur mir aufgeschrieben. Ich versuche aber trotzdem immer nach denen vorzugehen. Also man sollte erstmal natürlich den Strom abschalten und auch gegen Wiedereinschalten sichern. Also die Sicherung blockieren oder ein Schild aufhängen. Hier wird gewerkelt. Nicht, dass irgendjemand anders sagt, hey, der Strom ist weg und schaltet ihn an. Und dann hängt man da an der Leiter am Kabel fest.
Nicht gut.
Dann soll man die Spannungsfreiheit feststellen, am besten mit so einem zweipoligen Spannungsprüfer. Diese einpoligen Spannungsprüfer, diese kleinen Schraubenzieher, die noch so eine Glimmlampe drin haben, die liefern keine besonders zuverlässigen Ergebnisse.
Aha.
Also man sollte sich wirklich sicher sein, dass da kein richtig starker Strom noch rauskommt mit diesem zweipoligen Spannungsprüfer. Die gibt es auch für 7 Euro im Baumarkt zu kaufen. Wenn man mit Starkstrom arbeitet, gibt es noch ein paar mehr Sachen. Man muss sich dann noch erden und so weiter oder die Teile, die unter Spannung stehen, abdecken. Aber das ist an unserer Stelle nicht so wichtig.
Okay.
Also achten, dass kein Strom fließt, ist halt einfach die Hauptregel. Und das kann, wie gesagt, sehr gefährlich sein und eigentlich ist dieses ganze Elektrikerwesen sogar so ein Geheimwissen. Elektriker dürfen, ich hatte schon mal einen gefragt, nicht selber im Radio erklären, wie das geht, weil sie sich dann anscheinend sogar strafbar machen, falls was passiert oder so. Aber es gibt natürlich auch viele Heimwerker-Videos oder irgendwelche Freunde oder Eltern, die einem erzählen, wie man das macht. Naja,
okay.
Also man muss sich sicher sein, dass kein Strom fließt und dann macht man diese Kabel zusammen und dann befestigt man alles gescheit und erst dann macht man die Sicherung wieder an und den Lichtschalter und dann, Heureka, wird es Licht und
ja, jetzt musst du natürlich auch erstmal erzählen, ne? Also du hast die Lampe jetzt angeschaltet. Wie ist das Licht? Mach sie ordentlich hell.
Also ich bin ja hier in unserer Bürosituation und da macht die richtig hell. Das ist wirklich mit diesen 4 Lampen, man möchte da gar nicht so richtig reingucken. Die leuchtet an die Decke und der Raum ist ansonsten eben auch von so einer Art Tageslicht, aber einem relativ gemütlichen Tageslicht erfüllt. Also ich bin damit sehr zufrieden, obwohl man natürlich immer noch das eine oder andere verbessern könnte.
Na klar, wie immer. Was hättest du jetzt da so spontan, was du noch verbessern würdest?
Also man könnte wahrscheinlich gucken, dass das innen noch besser reflektiert, dass noch mehr Licht nach außen tritt. Man könnte noch bessere LED-Birnen mit noch echteren Farben verwenden. Die gibt es, wie gesagt, eher im Netz als im Baumarkt zu kaufen, wo ich jetzt war. Man könnte das Ganze auch mit einem Stativ so aufstellen, dass man sich ins Gesicht strahlen lassen kann. Das ist dann eben diese Lichttherapie. Man könnte das Ganze dimmbar machen. Man könnte auch irgendeinen Anschalter mit Bluetooth ranbasteln oder man könnte auch Löcher bohren. Dann hätte man in die Schüssel, dann hätte man so eine Art Sternenhimmel-Effekt noch. Das wäre vielleicht auch ganz hübsch.
So, naja. Jetzt nach der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast mit der Lampe und dem Basteln, was sagst du, Tageslichtlampe kaufen oder basteln?
Also wenn man jetzt so eine Lichttherapielampe haben möchte, dann sollte man sie sich, glaube ich, kaufen, weil dann sind die schon fertige, kompatible Dinger, die man sich einfach hinstellt. Die kosten halt so 70, 80 Euro aufwärts, vielleicht auch mal 50. Diese medizinischen Tageslichtlampen, die sind dann auch noch viel mehr auf das Tageslicht ausgerichtet. Und die sollte man dann auch zum Beispiel abends nicht verwenden oder so, weil man dann vielleicht gar nicht mehr schlafen kann. Wie auch übrigens, wenn man einen Computerbildschirm verwendet.
Ach was.
Der strahlt auch ungefähr in dieser Lichttemperatur, außer man ändert das. Naja, und so eine Lampe selber bauen macht total Spaß, wie so oft. Gehört auch das Scheitern dazu und der Weg ist dann das Ziel und man hat halt jede Menge gelernt über Elektrotechnik und so weiter. Und hier für unsere Situation, hier für die Deckenbeleuchtung und dies Passive, das habe ich wie gesagt nirgendwo im Laden gesehen. Deswegen finde ich, wenn man sowas haben will, sollte man es auch selber bauen.
Und wir haben gelernt, die 5 goldenen wichtigen Regeln, Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Wie man so eine Lampe richtig
anschließt. Keine Witze drüber.
Ich mache gar keine Witze über Elektrotechnik, auf gar keinen Fall. Nein, ist wichtig, wie man eine Lampe richtig anschließt. Das habt ihr jetzt auch gelernt von Moritz Metz. Und die Fotos zu der Lampe und zu allem Gebastle drumherum, die gibt es natürlich bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß mit eurer Lampe und gute Laune, hoffentlich, die sie jetzt verbreitet in eurem Büro. Ne?
Dankeschön, ich spür's schon.
Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, mach's gut.
Ja.
Dradio Wissen, dein Sonntag.